Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Und damit übergebe ich eigentlich schon wieder, denn wir machen heute wieder eine neue Folge neu auf der Couch.
So sieht's aus. Deswegen muss ich ja hier wieder diese Tätigkeiten übernehmen, die ich nicht kann.
Das ist nicht wahr.
Aber was mir als erstes aufgefallen ist, du sagst am Anfang ja immer deinen Namen, aber ich sage ja einen anderen Namen. Ist das eigentlich komisch?
Hä?
Ich nenne dich nie Anna-Maria.
Macht nichts. Nenn mich immer Anna-Maria.
Ah ja, echt? Aber du willst nicht, dass andere dich so nennen? Oder denkst du jedes Mal, ja, dann nenne ich dich auch so. Ja, ich wusste das nicht. Ich kenne dich gar nicht unter dem Namen. Sorry.
Nee, das macht nichts. Ich war so als Jugendlich und Teenager war ich immer nur Anna.
Ja, daher habe ich es ja.
Aber es ist auch sehr, sehr gemischt. Also meine Freunde, so aus dem Studium, glaube ich, nennen mich viele Anna-Maria.
Ah ja.
Es ist ganz unterschiedlich und ist mir auch völlig egal. Nur Maria geht nicht.
Ja, okay. Nee, das würde ich gar nicht mit dir verbinden. Das ist völlig schräg.
Nee, das ist meine Oma gewesen. Die war Nazi.
Ah ja, wie die meisten unserer Omas. Ansonsten hätte ich noch anzubieten, so warst du lange in meinem Telefon, Katzen-Anna.
Ja, Katzen-Anna ist, also Katzen-Anna könnt ihr mich auch nennen.
Ja, aber das wissen die wenigsten, du bist ja eine Tierflüstererin.
Ich bin quasi eine, aber vielleicht nur Katzenflüstererin.
Ah, okay.
Man weiß es nicht, aber das bin ich. Man muss dazu sagen, ich habe, ja, so, kann man das erzählen?
Kann man erzählen, ja, ich glaube schon.
Ja, ich habe die Katze von Veros Familie geheilt und gerettet. Ich habe ihr Augentropfen gegeben.
Ja, genau, und wie sich jeder denken kann. Es war keine normale Katze.
Nein.
Weil Katzen suchen sich ja auch ihre Familien, glaube ich.
Und das Geile ist, ich erinnere mich noch total, wie das war, weil sie brauchte Augentropfen und ich habe gesagt, kein Problem und habe innerlich gedacht.
Sind die bekloppt?
Nee.
Ach so.
Ich habe innerlich gedacht, ja gut, zu Hause macht das ja immer Mama.
Ach so.
Also ich habe das jetzt nicht wirklich oft gemacht.
Ach krass.
Und ich habe es aber halt krass behauptet. Und dann war halt so, ja, dann.
Mach mal.
Aber kannst du das machen? Und ich weiß noch, wie ich hinging und sagte, ja, gucken wir mal, ob ich das kann. Ich behaupte es aber und habe es einfach so weiter behauptet, ohne irgendwie zu zögern, habe gesagt, ja, klar, kein Problem, komm her. Hat geklappt und ich habe innerlich gedacht, oh, lustig.
Ja, aber ich glaube, das ist schon ein Teil des Geheimnisses. Im Umgang mit Tieren muss man, glaube ich, schon auch so denken, komm, ich weiß jetzt hier, was ich tue. Und das konnte halt bei uns niemand. Wir haben halt alle gedacht, Augentropfen sind echt scheiße. Und man kann ja der Katze jetzt nicht eine große Erklärung liefern, sondern man muss sie ja jetzt einfach überwältigen und das machen. Und da hatten wir alle so Angst.
Nee, das war kein Problem.
Ja.
Ja, ich habe das Augenlicht der Katze gerettet und ihr dann noch gut zugeflüstert.
Ja, also das Augenlicht generell nicht. Das hat sie dann nämlich noch verloren später. Aber gut, ist eine sehr ausschöpfende andere Geschichte, die
aber
wir mal.
Aber da war ich auch nicht mehr zugegen.
Nee, das ist richtig. Da hast du das
vielleicht
nicht mehr.
War das Problem.
Ich glaube nicht. Es war einfach an sich ein sehr krankes Tier. Deswegen, dem konnte eigentlich, glaube ich, niemand mehr helfen. Aber
ja, Katzen-Anna.
Deswegen ist es die Katzen-Anna. So sieht's aus. Bitte keine Zuschriften. Anna ist eine vielbeschäftigte Person. Jetzt kommt ihr, weißt du, jetzt bist du so ein Martin Rütter der Katzen.
Machen wir bald ein neues Instagram-Profil.
Ja, auf jeden Fall.
Anna to the rescue. Katzen-Anna kommt.
Genau. So, wir haben ja auch heute ein anderes Thema und zwar, wie war denn deine letzte Sitzung auf der Couch?
Ja, also es kam nicht das Konfetti und die Leuchtschrift.
Stimmt, da waren wir stehen geblieben, ja.
Ich muss auch sagen, meine Fachperson hat mich etwas irritiert angeguckt.
Ach so, weil du es noch eingefordert hast.
Ich habe es gesagt. Ich habe gesagt, ich erwarte hier schon jetzt Konfetti. Ich habe da ein bisschen gedacht, vielleicht hört sie ja den Podcast und hat es gehört und steigt so drauf ein. Aber nee, ist nicht. Und sie so, ja, Konfetti. Und ich so, okay, der Witz ist ins Leere gelaufen. Habe ich
so
noch einmal versucht, Leuchtschrift.
Ja.
Aber
ach so, hast du auch noch einen nachgelegt? Dafür bin ich ja.
Ich habe noch versucht, einen nachzulegen. Aber auch das, die meinte, ja, also das ist eigentlich ganz lustig. Ich glaube, ich mache es aus Unsicherheit ganz viel blöde Scherze. Und normalerweise sind die Leute ja so höflich und steigen so mit drauf ein. Und
man so, ja.
Und es ist gar nicht schlecht, dass es jemand nicht macht, weil ich muss eigentlich auf so einer Ebene mit der nicht arbeiten.
Ja, genau. Das stimmt auf
Person.
Jeden Fall, ja.
Und deswegen ist das natürlich schön, dass mich jemand durch die Bank weg einfach seriös nimmt.
Ja, das ist total gut. Ja, aber deswegen, das fühle ich sehr, weil das mache ich ja auch. Ich rede mich ja auch immer um Kopf und Kragen und mache dann halt aber auch vor allen Dingen, weil besonders sozial aufgeregt bin ich natürlich in sehr seriösen Situationen, wo ich mich dann besonders unseriös verhalte, was natürlich nicht so gut ist. Und genau wie du, dafür bin ich nämlich berüchtigt. Ich hau dann so einen Joke raus und merke, ach nee, hat keiner jetzt so. Und ich denke dann aber, also komischerweise komme ich nicht auf die Idee zu denken, ja gut, der war halt nicht witzig, sondern ich denke dann immer, ah, sie haben ihn nicht verstanden. Und dann fange ich an, das ganz akribisch so zu erklären und immer wieder zu sagen und so weiter. Ja, Horror.
Das ist gut, das ist sehr gut, wenn man sowas erklärt. Ja, ich glaube, das Konfetti habe ich auch kurz erklärt. Es war so, Konfetti? Ich so, ja, ich dachte, wenn man so seine Diagnose kriegt, dann Konfetti. Nee, okay, ja. Leuchtschrift, okay, auch nicht, egal. Lassen Sie uns weitermachen.
Genau, ohne Konfetti. Was haben Sie rausgefunden über mich?
Genau, und was halt ganz cool ist, ist, dann hat sie mir erstmal, und das fand ich total gut, sie hat mir erstmal erklärt, was jetzt quasi passiert. Also sie hat gesagt, sie würde für mich eine Langzeittherapie beantragen und keine Kurzzeittherapie. Eine Kurzzeittherapie sind 24 Stunden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und eine Langzeittherapie 60 Stunden. Und sie ist der Meinung, dass 60 gut wären.
Ja.
Und deswegen würde sie eine Langzeittherapie.
Wenn ich da kurz einhaken darf, was war denn mit deiner Hypothese, ach, ich nehme hier doch nur Leuten den Platz weg, in dem Moment?
Ich habe geglaubt, dass ich mal wieder völlig übertrieben habe, wahrscheinlich in meinen Antworten.
Mann, ey, ich dachte, jetzt kommt so. In dem Moment war mir klar, ach Mensch, das ist doch hier alles richtig.
Ja, das wäre natürlich schöner. Das wäre schöner, wenn es so wäre. Aber ich soll hier ja auch nicht lügen.
Nein, nee, nee.
Ich habe es aber nicht verbalisiert.
Ja.
Ich glaube aber, meine Fachperson hat es, sie ist kurz angesprochen. Kann sein, ich erinnere mich nicht mehr, aber ich habe ich hab so gezuckt, um irgendwie was zu sagen, oh Gott, ich habe bestimmt voll übertrieben bei meinen Antworten und habe es mir dann aber geklemmt.
Aber da muss man auch sagen, nein, also generell, das war ja jetzt nur so ein Gedanke, von dem du dich, glaube ich, auch gut distanzieren kannst, aber dass wir aus Versehen eine Langzeittherapie beantragen bei einer Person, wo das aber nicht den Symptomen angemessen ist, das ist super unwahrscheinlich. Nur weil die Person so auf die Kacke gehauen hat, so übertrieben hat oder sonst irgendwie was. Also unsere Diagnosesysteme sind gut genug, um solche Dinge rauszufiltern. Also das, was du als übertreiben bezeichnest, das nennen wir als Fachpersonen ein Bias. Entweder ich hau da immer 100% drauf oder was auch häufiger ist, ich ziehe immer 100% ab. Ich sage, ja gut, da bin ich zwar nicht aus dem Bett gekommen, aber ja, das waren ja Semesterferien, da kommen ja auch viele nicht aus dem Bett. Das ist eine bagatellisierende Darstellung, wo wir aber als Fachpersonen nicht dann sagen, ach so, sie fand es ja auch gar nicht schlimm, dann sage ich mal, das Symptom war nur von 1 bis 10 bei 2. Sondern da sage ich, schätze das fachlich ein und sage, nee, nee, das ist schon eine 8, wenn wir nicht aus dem Bett kommen. Und deswegen, selbst wenn du jetzt heftig übertreibst, die ist in der Lage, das rauszurechnen. Ja.
Aber jetzt das mit dem aus dem Bett kommen, das finde ich echt interessant, weil ich verbringe ja durchaus auch mal einen Tag im Bett.
Ja, das ist auch gut.
Und denke, oh, ich müsste eigentlich so viel machen, aber es geht heute einfach nicht. Ich muss mich jetzt irgendwie ausruhen. Aber ich habe nie das Gefühl, dass mir das, also ist das nicht auch okay?
Ja, also wir gehen ja auch jeden Abend ins Bett. Das finden wir jetzt als Therapeuten auch nicht bedenklich. Deswegen, es ist nicht, dass man im Bett bleibt, sondern das ist ein Hinweis auf eine Antriebsstörung. Darum geht es eigentlich. Also wenn jetzt zum Beispiel einer Schichtdienst arbeitet und hat Nachtschichten, dann sagen wir auch nicht, oh, der liegt tagsüber im Bett, das ist aber gefährlich, das ist aber ein Zeichen für Depressionen. Also du musst immer die Umstände mitberechnen. Und wenn du jemand bist, der sagt, ey, Bett ist mein Wohlfühlort und im Bett liegen, mir Essen dahin bestellen und Serien gucken, ist auf jeden Fall meine geilste Wochenendvorstellung, dann wird es niemand als depressives Symptom einordnen.
Okay, verstehe. Weil zum Beispiel, ich bin ja auch, also ich finde ja auch das Sofa absolut überbewertet. Ich lege mich nie, wenn ich alleine irgendwie bin und denke, ah, ich gucke jetzt einen schönen Film, würde ich mich nie aufs Sofa legen.
Witzig.
Nie? Würde mich immer ins Bett legen, weil es der bessere Ort ist.
Ah, witzig. Also ich habe auch ein gemütliches Bett, aber mich erinnert das ganz, ganz schrecklich an Zeiten, wo ich quasi in meinem Bett gelebt habe, weil ich, was weiß ich, ein 8 Quadratmeter großes WG-Zimmer bewohnt habe. Und dieses, ich habe es immer geliebt und zwar, sorry Leute, jetzt kommt die absolute Assi-Story, aber ich habe mein Bett quasi umgebaut von einem Lernort und Tagesgeschehenort in einen Schlafort, in dem ich den Aschenbecher weggestellt habe. Das war für mich immer so. Jetzt kommt der Aschbecher mal da hinten hin. Jetzt wird hier geschlummert. Und deswegen, ich habe auf jeden Fall echt eine Abneigung davon, Tagesdinge im Bett zu machen.
Und wie lustig.
Und für mich ist das ein mega Luxus. Deswegen Sofa ist, also wenn ich was abschaffen müsste oder wenn ich nur ein Möbelstück behalten würde, dann würde ich tatsächlich das Sofa vor dem Bett ranken.
Ach so, nee, auf gar keinen Fall.
Ja, siehst du? Geil.
Nee, auf gar keinen Fall. Sehr witzig.
Ja.
Deswegen habe ich ja auch, ich habe ja erst in einer Einzimmerwohnung gewohnt in Hamburg und dann anders gewohnt und dann habe ich mir wieder alleine eine Wohnung gesucht und da war ja auch so, da war so in meinem Umfeld, ja, und willst vielleicht drei Zimmer mit Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer und so. Und ich so, also zwei Zimmer reichen eigentlich. Voll. Kann ja mein Wohnzimmer einfach, ich übe eh nicht zu Hause. Ich habe nie in Wohnungen geübt, weil ich die Nachbarn nicht so nerven wollte. Und dann haben alle gesagt, du darfst aber üben. Und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß, dass ich das darf, aber ich fände es halt einfach schrecklich, wenn es Leute machen würden, wenn die über mir wohnen. Und deswegen lasse ich es. Und ich hatte ja immer einen Ort zu üben, deswegen war das auch kein Problem. Da hatte ich halt ein Wohnzimmer dann und das war so Küche, also Essbereich und Wohnzimmer. Und da war der Fernseher und ich lag trotzdem ganz oft im Bett und habe mit meinem Laptop per Video, also Serien geguckt. Weil ich dachte, ist viel besser.
Nee. Also ist es wirklich auch jetzt so, ich kriege dann auch schnell einen Rappel. Ich muss dann auch, ist ja auch lächerlich, ich wechsle dann, das mache ich auch, wenn ich krank bin, dann stehe ich quasi auf, um weiter auf dem Sofa zu liegen. Also ich mache ja auch dasselbe da.
Lustig.
Aber das ist, das muss sein, ist obligat bei mir. Ja. So, was hat jetzt deine Fachperson?
Die hat dann mir erstmal erklärt, dass sie mir eine Langzeittherapie empfiehlt. Und sie meinte tatsächlich auch einfach, weil sie glaubt, dann kann man das besser abklappern mit den Diagnosen, die sie mir gibt. Ist das sinnvoll?
Ja.
Und dann hat sie mir aber erstmal erklärt, dass, da gibt es auch eine Folge von uns, glaube ich, oder von dir und Katha noch. Da gibt es eine Folge auf jeden Fall in diesem Podcast, dass es Nebenwirkungen haben kann. Das muss sie mir einmal sagen. Und es wird jetzt so ablaufen. Ich habe jetzt nächste Woche noch eine Stunde. Dann ist meine Probatorik abgeschlossen. Dann geht das Ganze, weil es eine Langzeittherapie ist, zu einem Gutachter. Sie muss ein Gutachten schreiben. Zu einem Gutachter. Der muss auch sagen, findet er gut oder findet er nicht gut. Und dann geht das Ganze zur Krankenkasse. Und dann, das dauert halt. Sie meinte, es kann sein, dass das so 6 Wochen dauert. Da müsste ich mich drauf einstellen. Und dann hat sie aber auch gesagt, sie sieht mich in der Lage, dass ich das schaffe. Wo ich sage, also ich schaffe das ja auf jeden Fall. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass Leute oder Personen mit anderen Diagnosen, das ist bestimmt manchmal ganz schön scheiße.
Ja, 100 Pro, da hast du recht. Das ist ein absoluter Fail im System meines Erachtens, weil also man darf immer als psychologische Psychotherapeutin gar nicht groß lästern öffentlich über dieses GutachterInnensystem, weil alle Alternativen, die so in den Schubladen liegen, sind tatsächlich noch beschissener. Deswegen sage ich das jetzt so unter Vorbehalt. Ihr kennt mich, Leute, müsst nicht alles sozusagen für bare Münze nehmen, aber wir sind schon die einzige Gruppe, ich meine, wir haben Facharztstatus mit der Approbation und wir müssen, wenn wir eine Behandlung durchführen wollen, bei einer externen Person fragen, dürfen wir das denn so machen? Das muss ja sonst kein Facharzt. Deswegen, das ist halt auch die Frage im System, warum ist das so? Und wenn man dann controlling-mäßig aus Krankenkassensicht darüber rechnet und sagt, naja, bevor wir jetzt hunderttausende Therapien machen, die ungerechtfertigt sind, brauchen wir diesen Schritt, dann müsste sich das ja in den Zahlen widerspiegeln, tut es aber nicht. Es werden ungefähr im Schnitt 3% der Therapien abgelehnt. Und dann ist es eben auch so, dass man dann nochmal über ein, ja, so eine Art Widerspruchsverfahren, sage ich es jetzt mal grob, dann nochmal die Chance hat. Und ich kenne wirklich auch tatsächlich nur einen einzigen Fall, wo einer Person wirklich die Therapie abgelehnt wurde. Und die hat das dann aber bei einer anderen Kollegin nochmal probiert und dann ist die Therapie auch bewilligt worden. Weil das Sozialgesetzbuch 5 sichert uns zu, dass wenn wir gesetzlich krankenversichert sind, dass wir bei einer Erkrankung Anspruch auf eine Behandlung haben. Und da kommt man ja auch nicht raus. Und deswegen ist es ja auch sozusagen juristisch gar nicht richtig möglich zu sagen, nee, du kriegst jetzt nicht die Behandlung. Und das ist auch nicht die Praxis. Das wird in der Praxis auch super, super selten gemacht. Deswegen ist dieses ganze Verfahren aus meiner Sicht mega sinnlos. Wenn dann in der Schublade aber das Konzept ist, okay, dann gibt es halt keine Therapien mehr, außer irgendwelche krankenkasseninternen Controlling-Stellen erlauben das, dann sage ich natürlich, ach gut, dann lassen wir lieber alles so, wie es ist.
Und geht es nicht vielleicht eher darum, dass man so ein ausführliches Gutachten schreibt und dass dann vielleicht, dass man Angst davor hat, dass TherapeutInnen das so nicht mehr so ausführlich begründen?
Ja gut, aber also diese Begründung ist ja irre.
Ja, stimmt.
Also ich habe ja gewisse Auflagen, wie ich eine Diagnose stelle, muss eine ausführliche Diagnostik machen und dann muss ich eine leitliniengerechte Behandlung anstellen. Das heißt also, mein ausführliches Gutachterbericht ist, ich sage, da hat jetzt jemand, was weiß ich, eine Panikstörung mit Agoraphobie und dann schreibe ich auf, was die Leitlinien sagen. Und ich meine, ich habe jetzt, also Menschen mit dieser Diagnose habe ich, weiß ich nicht, lass es 200-300 sein, behandelt. Sprich, ich habe 200-300 Mal einen sehr ähnlichen Bericht geschrieben. Ja,
okay, das ist natürlich völliger Schwachsinn.
Und das ist völlig redundant und völlig, ja, das ist halt Unsinn einfach. Und deswegen, ich kann ja in diesen Bericht auch nicht reinschreiben irgendwie, ja, der hat eine Panikstörung und ich mache jetzt aber eine, was weiß ich, Klangschalentherapie oder so. Das darf ich ja auch nicht reinschreiben. Und da müsste ja der Gutachter oder die Gutachterin auch tatsächlich dann sagen, nee, das machen wir nicht. Aber, also, ja. Und das machen die auch manchmal, dass die sagen, also ich habe zum Beispiel jetzt neulich mit einem Gutachter gesprochen, also sprichst du auch nicht persönlich so. In der Regel, man kann die auch mal anrufen, aber eigentlich ist das halt schriftlich. Da habe ich die Rückmeldung bekommen. Also der Gutachter hat geglaubt, dass ich die falsche Diagnose gestellt habe. Und das war noch sehr kurios, weil hatte ich, aber nicht, weil ich blöde bin oder was, sondern weil nach den aktuellen Diagnosekriterien und wir sind immer noch an den ICD-10 gebunden, hatte ich keine andere Möglichkeit. Also wir haben heute keine Ziffer, haben wir auch in der Folge schon gesagt, für komplexe Traumafolgestörung und es war eine Person mit einer komplexen Traumafolgestörung. Ich kann das nicht diagnostizieren, ich habe keine Codes dafür. Und dann habe ich das gemacht, es gibt da verschiedene Varianten, wie man sich da so raushilft. Ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, in dem Fall habe ich auch eine Borderline-Störung diagnostiziert, eine chronische Depression und eine Angststörung. Irgend so ein Konglomerat wird es dann meistens. Und dann hat der halt naseweis angemerkt, ja, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt einen übergeordneten Faktor und zwar eine komplexe Traumatisierung. Und da war es auch so, dass ich so zurückgeschrieben habe, ja, Macker, sehe ich auch so. Aber ich meine, mir sind die Hände gebunden. Was willst du jetzt? Ich kann ja jetzt nicht den ICD-11 einführen für uns jetzt für diesen Fall.
Und dann?
Genau, und dann war das dann auch so, dann meinte der Kollege, ah ja, nee, super, dann ist ja okay, dann haben sie das ja auf dem Schirm und so weiter. Dann war der auch okay damit und hat dann, der hat das dann so, oft machen die das, die dann nur so in Etappen die Stunden freigeben. Wobei man da auch nochmal dazu sagen muss, die Gutachter, daran ist man nicht gebunden, sondern am Ende entscheidet die Krankenkasse. Und es kommt zum Beispiel auch vor, der Gutachter oder die Gutachterin sagt, nö, sehen wir nicht ein. Das gibt hier höchstens 10 Stunden, wo man mal gucken kann, ob der Therapeut überhaupt richtig arbeitet. Und dann sagt die Krankenkasse aber, ja, hier hast du die 36 Stunden. Und dann gilt das, was die Krankenkasse sagt. Also auch die Krankenkassen sind nicht daran gebunden, was der Gutachter sagt. Dieses Gutachterverfahren ist, ja, rechtlich ist es, ja, es ist eine wilde Nummer, sage ich mal. Und es bindet sehr viele Ressourcen.
Vor allem muss man sagen, wenn ich jetzt zu einem Hausarzt gehe und ich sage, ich habe das und das und das und der diagnostiziert, oh, man jetzt nicht genau sagen kann, ah, ja, sie hat, was ich Magengeschwür, sondern da sucht man dann auch nach einer Diagnose und dann ist das zum Beispiel ein Schmerzpatient oder was?
Mhm.
Da muss man ja auch nicht noch ein Gutachten extra einschicken.
So ist es, das meine ich, ne? Also ein Hausarzt sagt ja auch, das ist Schilddrüse und du kriegst jetzt das und das Medikament und der schreibt ja nicht an eine externe Person. Aus den und den Gründen habe ich herausgefunden, dass der Patient wahrscheinlich eine Schilddrüsenunterfunktion hat und deswegen habe ich mir gedacht, Thyroxin als Supplement wäre doch eine geile Idee und so weiter, damit dann eine externe Person sagt ja oder nein. Auch Hausärzte schlagen sich mit dem MDK rum, mit dem medizinischen Dienst der Krankenkassen. Und auch da ist es so, dass die manchmal sich einmischen und dann sagen, nö, der Patient braucht Physiotherapie oder was weiß ich was so. Ne? Also das ist nicht, aber es ist kein generelles Vorgehen. Und deswegen, genau, das ist halt die Sache, weil, wie gesagt, wenn das jetzt irgendwie die Spreu vom Weizen trennen würde, dieses System, dann wäre ich ja auch okay damit. Aber so ist es ja nicht, weil es werden, wie gesagt, keine Ahnung, ich habe auch schon Rückmeldungen von Gutachterinnen bekommen, die in einer anderen Fachrichtung arbeiten. Und dann gesagt haben, nee, super Bericht. Also sagen wir so, ich habe eine Kollegin, die arbeitet tiefenpsychologisch fundiert. Das heißt, die schreibt ein bisschen andere Berichte als ich. Und die hat eine Rückmeldung von einer Gutachterin bekommen, tolle Verhaltensanalyse. Und dann hat die mich gefragt, ey, du bist doch Verhaltenstherapeutin, was ist denn eine Verhaltensanalyse? Und dann habe ich gesagt, ja, dies und jenes. Und dann hat die gesagt, ja, witzig, habe ich ja gar nicht gemacht. Das kann ich ja gar nicht. Und dann haben wir sozusagen gemerkt, das ist an einen falschen Gutachter gegangen. Aber es hat halt niemand bemerkt. Und offensichtlich ist das auch so eine standardisierte Antwort in dem Fall gewesen. Ich meine, gut, das ist ein Beispiel, wo das System halt insgesamt nicht funktioniert hat. Das will ich jetzt auch nicht anführen. Aber ja, wenn man so allgemein damit lebt, so, ne, man hat da schon wirklich sehr kuriose Geschichten, die da passieren. Und deswegen, ich finde dieses System zumindest überarbeitenswert. Ich bin auch nicht dafür, dass wir dann irgendwie, was weiß ich, für Modelle uns da aus dem Ärmel ziehen. Psychotherapie darf nur noch gemacht werden, wenn ein Hausarzt das sagt. Die Hausärzte haben wirklich genug zu tun. Und es fehlt ihnen auch die fachliche Expertise, da eine gute Diagnostik zu machen. Haben die auch nicht, also was heißt fachliche Expertise, könnten sie ja drauf schaffen, aber also ja, die haben ja gar nicht die Zeit dafür sich da und so.
Genau, ja, absolut.
Genau, also ich arbeite total gerne mit HausärztInnen zusammen und das macht total Sinn, wenn man sich als System versteht. Ich habe gerade eine Überweisung von jemandem bekommen, der einen Bericht angefordert hat von mir, wo drauf steht Somatisierungsstörung, es ist aber eine Panikstörung mit Agoraphobie. Finde ich auch nicht schlimm, weil das, was der Hausarzt in dem Fall mitbekommt, ist wiederkehrende Ängste vor Symptomen. Auch wenn er eine Hypochondrie draufgeschrieben hätte, wäre ich auch total klippo mit, weil ich finde, es ist auch nicht seine Aufgabe, da jetzt eine ausführliche Diagnostik zu machen und zu differenzieren. Aber das heißt natürlich auch, dass das nicht der Ort ist, wo entschieden werden sollte, Psychotherapie ja oder nein. So, deswegen alle Ersatzmodelle, die man so in der Schublade hat, sind halt auch nicht befriedigend und deswegen traut sich auch keiner so richtig darüber richtig rumzumeckern. Genau, aber das, was dabei rauskommt, ist am Ende, dass ich eigentlich allen PatientInnen sagen müsste, so, wir haben jetzt hier eine ausführliche Diagnostik gemacht, wir haben festgestellt, sie haben einen dringenden Behandlungsbedarf, dann legen sie doch jetzt mal 6 Wochen die Hände in den Schoß und machen sie gar nichts. Und das macht natürlich aus behandlungstechnischer Sicht, es ist ein absoluter Irrsinn.
Ja, und dass man dann nicht wenigstens noch 3 Stunden so Notfall, also dass man, ich sag mal, cool das wäre es, wenn man als Therapeutin irgendwie dann sagt, also bei mir zum Beispiel, ist okay, ich warte die 6 Wochen, ich habe jetzt 1,5 Jahre gewartet und es ist jetzt nicht, dass ich, also
zu Staub zerfalle.
Genau,
oder so. Ja.
Aber dass man quasi sagt, aber bei einer anderen Person wäre es viel dringender, da habe ich irgendwie die Möglichkeit, ich mache jetzt 3 Stunden dazwischen und fertig.
Ja, also genau, so ist es. Ich habe sogar diese Möglichkeit, ich kann 3 sogenannte psychotherapeutische Gespräche, also nee, man rechnet 5 pro Termin dann, aber ich kann 15 psychotherapeutische Gesprächsziffern abrechnen pro Quartal. Das heißt, ich kann jemandem auch ohne Zusage von der Krankenkasse 1-mal im Monat sehen. Und so rettet man sich dann auch über diese Zeit hinweg. Das wird aber schlecht vergütet. Das heißt, wenn ich das ständig mache, dann ist das auch ein wirtschaftliches Nachteil, den ich ausgleichen muss. Genau. Und was auch der Fall ist, wenn ich jetzt jemanden habe, der mit akuter Suizidalität bei mir reinkommt, dann kann ich ja nicht sagen, ja gut, jetzt wartest du halt 6 Wochen und dann drücken wir alle die Daumen. Das kann ja nicht sein. Und auch da reicht es auch nicht, den 1-mal im Monat zu sehen. Da gibt es andere Modelle. Ich kann dann zum Beispiel eine Akuttherapie einleiten. Da habe ich 12 Stunden auch ohne Bewilligung, also 24 Einheiten, die ich aber meistens in Doppeldinger zusammenfasse. Das ist auch immer so schräg, ne? Diese Ziffern sind immer manchmal für 25 Minuten, manchmal für 10 Minuten, manchmal für 50 Minuten. Das ist wirklich wild. Das muss euch da draußen auch eigentlich alles nicht interessieren. Aber dann müsste ich mir mit so einer Akuttherapie helfen. Und von da aus muss ich das dann weiter bewilligen. Und ich tue halt gut dran, wenn ich sozusagen bei der Hälfte der Stunden, also dann bei Stunde 6, schon den Antrag stelle und hoffe, dass ich so die Zeit möglichst stringent überbrücken kann. Aber das ist ja alles nur aus Nervkram. Also, das hat ja, also weißt du, ich reiß mir da ja ein Bein aus, einfach weil, also aus, es gibt ja keinen Nutzen davon, von diesem System, so wie es ist. Und deswegen, das ist relativ unangenehm. Und deswegen, ich habe mal in meiner Ausbildung jemanden kennengelernt, der ein ganz, ganz, das war ein Lehrtherapeut, der wirklich, ja, mein Mentor und Supervisor und Godfather, möchte ich sagen. Der war ein ganz, ganz toller Therapeut und der hat irgendwann seinen Kassenarztsitz abgegeben, weil er gesagt hat, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Und damals dachte ich so, weil das Einzige, was wir alle angestrebt haben, war endlich das hier fertig machen und dann mit dem Kassenarztsitz die Kohle irgendwie wieder reinwursten, die man hier Hunderttausende in den Wind geblasen hat für diese Ausbildung. Und für uns war das so, oh Gott, der hat seinen Kassenarztsitz abgegeben, jetzt ist er verrückt geworden mäßig. Aber ich kann das heute sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja, aber das ist ja richtig scheiße.
Diese Bürokratie ist wirklich der Teil meines Jobs, der lässt mich nachts nicht schlafen. Also wenn ihr alle überrascht seid über Epstein-Files, das ist mein täglich Brot, damit kann ich schlafen. Aber dieses, ich muss jetzt jemandem sagen, sie müssen 3 Wochen jetzt alleine klarkommen, weil wir warten auf die Krankenkassenbewilligung. Horror, das ist für mich der Horror. Seid ihr denn dann zu den Diagnosen gekommen und
hat dich
das überrascht?
Ja, eine Sache hat mich nicht überrascht, andere Sache hat mich überrascht. Also, es ist so. Was ich noch ganz cool fand, ist, sie hat mir dann erstmal erklärt, was jetzt so passiert, mit den dann Nebenwirkungen. Und dann hat sie zu mir gesagt, es gibt jetzt quasi 2 Varianten. Sie sagt mir jetzt die Diagnosen. Und sie sagt mir auch ihren Plan, was jetzt passiert. Aber sie würde gerne machen, sie sagt mir die Diagnosen. Sie traut mir zu, dass ich jetzt nicht unwillkürlich alles auf der Welt google.
Ja.
Muss ich ja Gott sei Dank auch nicht, weil ich habe dich.
Ja.
Und ich mache das auch sowieso nicht, weil, wie gesagt, eines hat mich nicht überrascht und das andere, ich mache es sehr spannend, ne? Seid ihr da draußen auch so wahnsinnig aufgeregt
wie
schon.
Wie ein Flitzebogen bin ich gespannt schon.
Und ich habe das schon, ich war einmal ein bisschen schwerer erkrankt, habe ich es da schon nicht gegoogelt.
Ah, ja, ja. Okay.
Da bin ich.
Also du weißt, was die Gefahr dabei ist, dass man sich dann so wahnsinnig macht.
Und genau, so. Und ich, da bin ich, also da gibt es ja wirklich viele, die dann sagen, Gottes Willen, ich google da auf jeden Fall, weil die Ärzte, man weiß nie und ich will da absolut 100% informiert sein. Und ich habe da ein krasses Vertrauen in meine Ärzte und sage, nee, die wissen schon, was am besten für mich ist.
Ja.
Jetzt haben wir ein paar Ärzte, natürlich habe ich in meinem näheren Umfeld, die habe ich gefragt, aber dadurch, dass es auch, es war so mittelschwer, würde ich sagen, aber es war ein relativ klarer Fahrplan, deswegen hatte ich da auch nicht das Bedürfnis, noch das abzuklären. Mhm. Also, das hat sie dann gesagt. Und dann hat sie gesagt, sie würde aber gerne mir die Diagnosen sagen, weil sie das schon wichtig findet, dass es transparent läuft und dass ich auch weiß, was sie da beantragt.
Ja.
Aber würde dann, was wir konkret machen und wie der richtige Therapieverlauf aussieht, das machen wir dann erst 6 Wochen später.
Ja.
Und jetzt kommt's. Da. Machst du dann?
Konfetti.
Konfetti. Ne?
Leuchtet. Seht ihr alle?
Seht ihr alle?
Hört ihr alle das Konfetti?
Ja, und Vero macht bestimmt noch im Hintergrund so, piu,
ich mach so
Feuerwerk
ja,
rein.
Genau. Ja, genau.
Also, es ist wohl eine, das habe ich mir schon gedacht, eine atypische Essstörung. Und jetzt kommt's, was ich nicht gedacht hätte, eine generalisierte Angststörung.
Ah, ja. Haben wir eine Folge zu?
Das habe ich auch gedacht, haben wir eine Folge zu.
Genau.
Und das ist ganz interessant. Auch da ist diese Krankheit natürlich extrem vielseitig. Und dann war sie total nett, die Person. Ich habe dann eine Sache noch gesagt, die mir so ein bisschen auf der Seele lag. Und das war auch nicht ganz einfach, das zu sagen. Und da habe ich mich auch sehr für, ja, irgendwie sehr für geschämt, was ich ihr dann quasi gebeichtet habe.
Mhm.
Und da hat sie gesagt, also erst hat gesagt, sie sind nicht die Erste, die das sagen. Das ist okay. So, fühlt sich bestimmt nicht gut an, aber das höre ich nicht zum ersten Mal. Und damit sind sie nicht alleine. Das fand ich total gut. Und dann hat sie gesagt, und das Gute ist, man kann es super behandeln. Und das war voll schön. Das war ein guter Spruch. Also gut, wäre auch doof, wenn sie gesagt hat, ja, wird jetzt schon ein langer Weg.
Ja, nee. Aber das ist wirklich so. Also es gibt schon Erkrankungen, die nicht so gut zu behandeln sind. Und das, da sagt dann auch keiner, das ist mega gut zu behandeln.
Nee, aber da sagt auch keiner, das ist jetzt sehr schwer zu behandeln. Aber wir versuchen es mal.
Ja, also ich sage nicht, dass es jetzt sehr schwer oder so. Also ich sage natürlich, wie wir es anpacken oder so, aber doch, ich sage auch, es ist sehr schwer. Sorry, ja, sage ich doch schon. Weil das, wenn das sehr schwer ist, was willst du den Leuten dann für einen Scheiß erzählen?
Ja, das stimmt auch.
So, deswegen.
Ja, oder gar nichts zu sagen.
Ja, genau, dann sagt man, das betont man das jetzt nicht, wenn gefragt wird oder so. Ne?
Genau, man sagt jetzt nicht, das ist ihre Diagnose, das ist jetzt wirklich ein Riesenbrett, das wird sehr schwer zu behandeln.
Also sie haben echt diagnostisch, muss man sagen, echt Arsch.
Ja, mein Gott, da kommt ja eine Krankheit nach der nächsten um die Ecke. Uiuiuiui.
Nee, das sagen wir nicht, aber wie gesagt, also ich sage jetzt jemanden mit einer Panikstörung, sage ich, das ist super geil behandelbar, das kriegen wir super hin. Und jemanden mit einer Zwangsstörung sage ich auch, ist gut behandelbar, aber ich sage, es wird auf jeden Fall nicht easy.
Genau.
Weil das ist auch so in der Regel der Fall.
Genau, und ich mache das natürlich jetzt hier sehr transparent. Ich hoffe, ihr draußen geht damit liebevoll um, weil wir auch lange drüber gesprochen haben, ob ich diese Diagnose sage oder nicht sage, es sind jetzt Diagnosen, die mich, also wir haben beschlossen, dass ich das, oder ich habe beschlossen, dass ich das jetzt öffentlich sage, das ist, aber es ist dann doch witzig, weil es war dann doch gar nicht so einfach.
Nee,
ich bin ja ein sehr offener Mensch, aber es ist dann gar nicht so einfach, das zu sagen, weil man doch immer ein bisschen das Gefühl hat, ah, ist das jetzt richtig, kann man das jetzt sagen, wird das in meinem Beruf irgendwie schwierig und so.
Ey, das muss man wirklich sagen, wir machen diesen Podcast vor allen Dingen gegen die Stigmatisierung und die ist real. Also die ist real und deswegen deine Ängste, dich da in schwierige Fahrwasser zu begeben mit so einer Selbstoffenbarung, die sind ja nicht aus der Luft gegriffen oder was, ne? Und deswegen, man macht sich extrem angreifbar damit und das machst du, weil du mutig bist und weil du einen großen Nutzen da drin siehst, aber da macht man sich natürlich trotzdem Gedanken drüber.
Ja, genau. So. Und ich habe dann trotzdem drüber nachgedacht. Ich hoffe natürlich, dass die Leute damit liebevoll umgehen.
Ja.
Und ich habe mir auch tatsächlich innerlich gedacht, wenn jemand da irgendwie nicht liebevoll mit umgeht und irgendwas sagt, oder ich, und selbst wenn ich dadurch, warum sollte ich dadurch beruflich irgendwelche Nachteile haben, aber wo ich dann auch denke, ja, habe ich. Ja,
Genau. Ich weiß wenigstens, was ich habe. Ich arbeite, ja, ich heile, Fall. Also ja. ich arbeite dran, dass es halt geheilt wird.
Ja, das ja auf jeden Fall, das gibt ja, es gibt so viele Fälle, wo Menschen zum Beispiel eine Amtsarztuntersuchung für eine Verbeamtung vor sich haben und da sagt uns die Gesellschaft ja eindeutig, lass doch einfach nichts diagnostizieren, dann wirst du easy verbeamtet und wenn du aber Symptome hast und die eigentlich zu einer Depression zusammengefasst werden, wäre es ja mega viel sinnvoller, die zu behandeln, da bist du ja auf jeden Fall der bessere Beamte fürs System. So, und deswegen, ja, natürlich hast du recht, ne? Diagnosen stellen lassen und die behandeln, ist das absolut cleverste, was du machen kannst. Und es ist ja richtig, beide Diagnosen, die du hast, sind extrem gut behandelbar. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr in den 60 Stunden easy peasy dahin kommt, dass du auch remittierst. Das ist ja das, was man fachlich dazu sagt. Ich glaube, es ist sehr gut möglich, dass man hinterher sagt, nö, jetzt hast du halt nichts mehr.
Genau, und das ist natürlich die Hoffnung. Und was ich aber ganz cool fand, sagte sie auch, sie sagte, ja, über ein paar Punkte möchte ich mit Ihnen aber noch sprechen. Denn sie erfüllen eigentlich noch ein paar Kriterien, unter anderem eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber da sagte sie, aber sie würde es mir nicht diagnostizieren, weil es die Kriterien nicht komplett erfüllt hat und sie das auch nicht sieht. Genauso wie eine soziale Phobie. Soziale Phobie, wo ich so gelacht habe und gesagt habe, ach so, ja, nee, auf gar keinen Fall. Und so,
ja, naja, sie haben schon ja das Bedürfnis, dass viele Leute sie mögen.
Ja, so, ja. Ach so. Nein,
ach, das meinen Sie.
So, und da habe ich nämlich zum ersten Mal gedacht, ah ja, geil. Das heißt, ich bin, interessanterweise habe ich beim Skrit-Test Depression gar nicht gehabt. Und dann habe ich aber noch einen Fragebogen daher gemacht, eine Stunde später, wo ich den alleine ganz, da musste ich irgendwie 4000 Fragen beantworten. Und da hätte ich die Kriterien wohl irgendwie sehr erfüllt. Und da wollte sie mit mir einfach nochmal drüber sprechen, wie ich sehe, weil sie hat jetzt eingeschätzt, dass ich daran nicht erkrankt bin, so wie sie mich jetzt kennengelernt hat, aber wie ich das so sehen würde und ich sehe es auch überhaupt nicht so, dass ich daran erkrankt bin. Ich glaube, das hat eher was mit den anderen beiden Diagnosen zu tun. Ach, und es war irgendwie, was cool war an der Stunde, muss ich sagen, es war mega geiles Wetter, ich hatte richtig gute Laune und ich hatte gar keinen Bock, jetzt traurig zu werden.
Ja.
Deswegen war das irgendwie ein Bombenzeitpunkt für so eine Stunde. Ich bin ja trotzdem kurz mal da. Oh, da fliegt ein Luftballon weg. Da hat gerade ein Kind einen Luftballon verloren. Oh, wie traurig.
Oh, das Arme.
Es ist wirklich an meinem Fenster gerade von unten hochgeflogen. Oh.
Ja.
Jetzt. Entschuldigung.
Eine gute Übung für das Kind. Loslassen.
Oh, sorry, ich schweife so viel ab, aber das macht ist die Aufregung.
Nichts. Ja.
Ach so, dass ich gedacht habe, ah ja, siehst du mal. Also auf der einen Seite macht man Tests und muss irgendwie das erfüllen und deswegen ja auch zum Beispiel eine atypische Essstörung, weil ich ein entscheidendes Kriterium eigentlich nicht erfülle.
Ja, genau, da wollte ich auch noch was zu sagen gleich, ja.
Und dann sagte meine Fachperson aber auch, dass sie das jetzt nicht erfüllen, ist ja was Gutes.
Ja, genau.
Also für die nicht atypische müssten sie das erfüllen, aber es ist gut, dass sie es nicht erfüllen für ihre Gesundheit.
Ja. Genau. Ja, weil atypisch, das müssen wir leider öfter machen. Das ist so ein bisschen so wie so Falschparker. Ne? Also passt halt leider nicht ganz rein. Und das ist aber gar nichts Negatives. Ja, deswegen, also viele sind dann immer so, wieso atypisch? Was soll das jetzt? Bin ich jetzt noch sonderbarer oder wie? Ne?
Ja.
Und das ist aber nicht der Fall, sondern man muss ja sagen, diese Diagnosesysteme, die haben wir uns ja selber ausgedacht. Also auch wenn wir irgendwie, also und es ist nun mal nicht so, dass man sagt, okay, dit ist ein Gänseblümchen und dit ist jetzt eine Rose und die kann man eindeutig unterscheiden. Also auch in der Biologie ist es ja so, dass den Pflanzen ist es scheißegal, was wir für Kategorien da entworfen haben. So, ne? Wir versuchen halt phänomenologisch etwas, was wir beobachten, zu kategorisieren und zu erklären. Und so entwickeln wir Diagnosesysteme. Wir haben eben viele Menschen, die mit Essen bestimmte Symptome entwickeln. Und dann haben wir gesagt, gut, die einen nennen wir jetzt so und die anderen nennen wir jetzt so. Das haben wir uns ja ausgedacht. Und natürlich sagt aber das Phänomen an sich, also deine Symptome, sagen ja nicht, oh, wir möchten jetzt aber die und die Essstörung sein, deswegen machen wir jetzt alles, was in dieser Kriteriensammlung steht, sondern die Realität sieht dann halt eben ein bisschen anders oft aus. Und dann schaut man halt, wo passt es am besten. Und ab irgendeinem Punkt muss man dann halt sagen, jetzt ist es aber nicht mehr so ganz so typisch, wie wir es häufig beobachten, sondern es fehlt halt dies und jenes. Bei Essstörung ist aber eine Besonderheit, haben wir das mega oft. Ah. Weil da die Kriterien sehr oft nicht der Realität so eine gute Kategorie bilden, quasi. Deswegen wird auch im ICD-11, den ich ja, wie ihr in dieser Folge bemerkt, sehnsüchtig erwarte. Also wir alle, würde ich sagen. Alle BehandlerInnen würden das, glaube ich, bestätigen. Er kommt ja auch gefühlt seit 20 Jahren. es scheitert momentan noch an so einer Übersetzung. Genau, da wird es halt anders kategorisiert sein und ich glaube, dann ist es auch stimmiger und passender. Weil momentan haben wir zum Beispiel auch super gegenderte Kategorien. So bei Anorexie, also der Magersucht, ist ein entscheidendes Kriterium die Amenorrhoe, also das Ausbleiben der Periode. So, das ist natürlich ein Witz für alle Menschen ohne Periode. Also da ist das halt kein Kriterium, was ich nehmen kann. Und es ist auch ein Witz für alle, die nicht wissen, ob sie ihre Periode haben. Also viele nehmen hormonelle Kontrazeptiva zum Beispiel und die können nicht sagen, ob ihre Periode da ist oder nicht, weil sie alle 4 Wochen eine Hormonentzugsblutung einleiten. Und deswegen,
ach so, ja, natürlich.
Ja, genau.
Ah ja, und wenn deswegen, man die Pille nimmt, ist das ja nicht die Periode, stimmt.
Nee, A ist es nicht die Periode, B ist es auch überflüssig oft und C ist es auf jeden Fall ein Destroyer für dieses Kriterium. Ja. Ich kann das dann halt nicht beantworten, so, ne? Und deswegen, da haben wir oft so Haken in dieser Kategorie Essstörungen, die jetzt versucht werden, ja, ein bisschen besser auszudrücken im neuen Diagnosesystem. Aber deswegen diagnostiziere ich überdurchschnittlich häufig atypische Essstörungen im Gegensatz zu, weil dieses atypisch gibt es in allen Kategorien. Ich kann auch eine atypische Angststörung haben. Die Angststörungssektion ist aber stimmiger, sage ich mal, jetzt vereinfacht gesagt. Und deswegen habe ich da weniger atypische. Ne? Du hast ja auch eine GAS gekriegt und keine atypische GAS zum Beispiel. Generalisierte Angst heißt das, sorry. Ja.
Nee, GAS.
Ja, mir wurde letztens schon wieder zurückgemeldet.
NADC, neu auf der Couch.
Ja.
Bei Gehirnerschütterung, GES.
Ja, es hat jemand neu bei mir Supervision gemacht und meinte, die ersten 3 Stunden hätte er nur die ganze Zeit mitgeschrieben, weil ich die ganze Zeit Abkürzungen benutzt habe, die keiner versteht.
Ja, war ganz cool. Sie hat irgendwann auch gesagt, eine F-Diagnose.
Ja.
Und ich irgendwann weiß. So, was ist denn jetzt eine F-Diagnose? Ach so, und dann habe ich gesagt, aus dem ICD-10.
Richtig.
Nee, ich habe gesagt, aus dem IC-Dings da, habe ich gesagt. Die meinte, ja genau, aus dem ICD.
Ja, genau. Weil die F-Kategorie, das sind die psychischen Erkrankungen. Du kannst aber auch, was weiß ich, einen Kreuzbandriss haben. Das ist auch eine Diagnose im ICD, aber keine F-Diagnose.
Ja.
Ja. Ja, genau, so Sachen, das ist für uns so Alltag und dann klatscht man das mal raus. So und ja, Horror. Ich versuche das immer gut zu erklären, aber manchmal vergisst man es irgendwie.
Also ihr da draußen, ich habe auf jeden Fall eine GAS.
Ja, genau. Eine
aber
coole,
da war ganz
nicht eine generalisierte Angst, so eine uncoole, sondern eine GAS.
Eine GAS.
ja. Aber da ist auch ganz cool.
Oder GAD ist noch cooler, das ist Englisch. Oh. General Anxiety Disorder.
Oh, GAD. GHD.
Jet.
I have a GHD. You have a PhD, but I have a GHD.
Richtig cool. Damit kannst du mal auftrumpfen.
Ja, nee, also es war interessant. Jetzt muss ich dazu sagen, worüber ich Gedanken gemacht habe. Ich feiere das jetzt hier irgendwie so. Und ich glaube, da bin ich in einer sehr luxuriösen Situation. Ich glaube, ich feiere es, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine mega Chance darauf, dass es mir besser geht.
Ja.
Ich feiere das, weil ich mich getraut habe.
Ja.
Und ich feiere es, weil ich ja in meinem Alltag nicht so eingeschränkt bin, dass ich
ja, dass du die ganze Zeit leidest.
Ja, dass ich die ganze Zeit leide. Genau. Ja. Sie hat zu mir allerdings auch gesagt, wegen der Depression nochmal, sie hat zu mir gesagt, sie sind halt hochfunktional und das ist manchmal ein bisschen tricky. Bei hochfunktionalen Menschen kann auch eine Depression vorliegen und wir merken sie nicht, weil sie ja alles wuppen. Und sie sind so jemand, der alles wuppt und nachher sehen wir die Krankheit nicht, weil sie halt so, alles klar, das mache ich auch noch.
Ja, genau, weil das habe ich vorhin gesagt mit diesem Übergeneralisieren oder Untergeneralisieren oder Bagatellisieren oder Übertreiben. Ich wette, sie hat hochgepegelt, weil du denkst zwar, dass du übertreibst, aber das ist gar nicht der Fall. Aus diagnostischer Sicht untertreibst du.
Ach, weiß es manchmal nicht.
Ja, genau. Ja, doch, weil du hast aufstehen, lächeln, weitermachen. Du lebst dein Artistenleben quasi. Du fällst halt, was weiß ich, vom Seil runter und hast den Knöchel gebrochen und zack, bist du wieder oben und spielst die Show zu Ende. Und dementsprechend beschreibst du Symptome und sagst dann halt, ja, ist nicht so schlimm, aber wir als Fachperson würden sagen, doch, man muss nicht den ganzen Tag tief traurig sein, sondern man kann auch eine Sinnentleertheit spüren, das reicht, um depressiv zu sein.
Genau, und das war, genau, also jetzt, ja, das verstehe ich.
Merkt man, geht dir sich richtig eingängig. So, okay, der hat recht, verdammt.
Mehr so dieses, ja.
Halt jetzt
gut,
den Mund.
Aber besser als, genau. Jetzt immer schlecht
besser als so ein
würde.
Lappen sein, ja?
Um Gottes Willen.
Nein, Spaß.
Also, ich bin halt so euphorisch und so.
Ja, das ist nachvollziehbar.
Ja, genau. Ich bin euphorisch, weil ich denke, so, jetzt wird mir geholfen. Geil, jetzt geht's bergauf. Wahrscheinlich geht's erstmal bergab. Könnt ihr auch in einer unserer Folgen hören.
Ja.
Jetzt fliegt hier noch ein Luftballon.
Ja, jetzt fliegt hier das Kind Ersatz gekriegt.
Der zweite und dann, Luftballon.
Ja, oder vielleicht ist das so ein Ritual, was sie machen.
Bei mir in der Nachbarschaft.
Vielleicht verabschieden sie etwas.
Vielleicht. So ein kleiner grüner Drache.
Auch süß.
Und ich glaube, ich denke jetzt so, okay, voll gut. Auch ich bin nämlich beruflich jetzt ziemlich viel unterwegs. Also diese Pause passt eigentlich bombig rein, weil ich kann gar nicht die nächsten 3 Wochen. Ich habe jetzt nächste Woche noch eine Stunde. Da machen wir das Ende der Probazitorik. Genau. Da habe ich schon wieder vergessen, was wir machen. Ja, Leute, und dann geht's los.
Das ist total gut und ich finde auch, genau, du hast nämlich eingangs gesagt, ja, das gute Wetter und so. Ich glaube nicht, dass nur das gute Wetter dir die gute Laune von dieser Stunde beschert hat, sondern ich glaube, dass deine Fachperson das exakt richtig auch rübergebracht hat. Hey, wir wissen jetzt, was los ist. Also für uns BehandlerInnen ist das ja, wir haben so eine Detektivarbeit, wir wissen nicht, wie unser Gegner aussieht und nach der Diagnostik können wir den Leuten sagen, schauen Sie mal, das ist der Gegner und das sind unsere Taktiken, Tools, die wir jetzt dagegen vorgehen und da, jetzt kommt ja nur noch das Gute sozusagen und das hat sie, glaube ich, auch dir so widergespiegelt, also diese Sachen, ne, habe ich schon oft gehört und ist gut behandelbar, das sagen wir nicht lapidar dahin, sondern das ist der Fall, sonst würdest du ihr das auch nicht glauben, Anna, also weißt du, so ich meine, du bist jetzt auch keine Person, der man jetzt hier voll guten X für ein U vormachen kann. Und das zu spüren, das macht gute Laune. Das ist ja auch richtig. Deswegen, Therapie ist eine geile Sache.
Genau. Und trotzdem hat sie natürlich gesagt, kann anstrengend werden.
Ja, das ist richtig.
Und ich glaube auch, sie gibt mir bestimmt so Aufgaben, auf die ich keinen Bock habe.
Das glaube ich auch.
Und dann habe ich sie aber gefragt. Und das fand ich auch ganz cool. Ist vielleicht für euch da draußen auch interessant zu hören, wie man sich die gleiche Fragen, die wir wahrscheinlich haben werdet, aber so anders. Ich habe ihr nämlich gesagt, was ich alles so für Apps auf meinem Handy habe.
Mhm.
Und da habe ich sie gefragt, ob sie glaubt, dass es besser wäre, wenn ich die jetzt lösche.
Mhm.
Und dann hat meine Fachperson gesagt, soll ich das jetzt für sie einordnen, ob sie Apps auf ihrem Handy löschen? Und ich sagte, ja, was sie davon? Ich wusste eigentlich, dass natürlich keiner sagt, ja, es musst du jetzt löschen. Mhm. Aber ich wollte eigentlich so ihre Einschätzung. Und dann haben wir so kurz geredet und dann sagte sie, lassen Sie uns doch so machen. Wir arbeiten jetzt erstmal. Sie machen mal alles so, wie Sie wollen.
Mhm.
Und wir arbeiten jetzt erstmal. Weil ich glaube, wenn sie die jetzt löschen, ist eine relativ hohe Chance, wenn sie 6 Wochen verziehen lassen, dass sie in 2 Wochen wieder drauf sind.
Ja.
So, und sie sagte, sie löschen die einfach, wenn sie Apps löschen möchten.
Ja.
Und nicht, wenn ich die löschen möchte.
Ja.
Oder weil ich sage, das wäre jetzt für ihre Heilung besser.
Ja.
Sondern sie machen das einfach, wir arbeiten jetzt mal, vielleicht denken sie ja dann irgendwann, ach Mensch, die App habe ich ja jetzt schon 100 Jahre gar nicht mehr geöffnet. Dann kann ich die auch löschen.
Ja. Ja.
Und das fand ich auch gut und das ist für vielleicht alle Betroffenen da draußen irgendwie gut zu wissen. Man hat so Angst, dass man jetzt, natürlich muss man Dinge machen, glaube ich, auf die man keinen Bock hat, Aufgaben, aber das ist auch okay, weil dadurch wird es ja auch besser. Aber es ist auch nicht so, dass man so das Leben so sofort umkrempelt von 0 auf 100.
Ja, genau.
Sondern es ist ein Prozess, auf den ich mich jetzt freue, Punkt.
Ja. Das ist oft so ein Druck, der dabei entsteht, ja, jetzt weiß ich ja, was falsch ist, jetzt muss ich ja nur noch richtig machen. Und da muss ich immer sagen, gut, dann wäre ich halt arbeitslos, ne?
Genau, und voll geil. Dann wärst du arbeitslos, das wollen wir auch nicht, weil wir machen das hier immer noch gemeinnützig. Deswegen teilt mal diesen Podcast und abonniert den Podcast und zeigt den Leuten und so, damit, wenn alle sich selber heilen können, weil sie sich nur mal ein bisschen zusammenreißen müssen, dann, Vero ist jetzt gerade stehen geblieben.
Ja, ich habe dich noch nicht gesehen, du bist...
Hast du mich gehört?
Gesagt? Nee.
Achso, aber du hast gesagt, dann bin ich arbeitslos und dann habe ich gesagt, deswegen, das wollen wir auch nicht, weil dann hat Vero nur noch den Podcast hier und der ist nach wie vor gemeinnützig und wir verdienen hier gar nichts. Deswegen sollen uns mal alle Leute ein Herzchen da lassen und uns fleißig in ihrer Community teilen und den Podcast ein bisschen empfehlen, damit, wenn wir uns alle selber heilen können, weil wir uns einfach mal ein bisschen zusammenreißen müssen. dass wir beide dann noch eine Arbeit haben hier.
So sieht's aus. Das kann ich alles nur so unterstützen und unterschreiben, ob ich dich höre oder auch nicht.
Das ist doch gut.
Ich glaube auch, hier fängt jetzt jemand an, Klavier zu spielen. Höre ich doch richtig außerhalb meiner Kopfhörer. Gut, Leute, wir hoffen einfach, es ist nicht auf der Aufnahme.
Ja, drauf. Oder gerade, dann habt ihr jetzt eine schöne Stunde, denn ich fahre jetzt auch tatsächlich nach Hannover, weil ich habe heute Abend Konzert.
Oh, geil. Und morgen hast du ja auch Konzert, ne?
Und morgen habe ich auch Konzert und an jemanden sehr besonderen im Publikum, nämlich die liebe Vero.
Freu mich, ja. Das habe ich echt schon lange nicht mehr, ne?
Ja, da machen wir auch.
Oder so habe ich dich das letzte Mal gesehen.
Ja, oh, und ich bin in Bremen im März. Wo? 22. März.
Und wo?
Kulturkirche St. Stefani.
Oh, liebe ich. Ja,
weiß ich, da warst du ja auch schon mal.
Ja, genau. Willst du kommen? Schreibe ich mir gleich in den Kalender.
Ja, ja, kannst du sagen, dann mache ich das. Ihr könnt auch kommen. Sehr schönes Stück.
Ja.
Ja. In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Bitteschön.
In diesem Sinne, vielen Dank für die Gehirnerschütterung, liebe Anna.
Sehr gerne.
Ich fand es wirklich erschütternd im Sinne von, gar nichts hat mich jetzt hier vom Hocker gerissen oder so, außer, dass ich es ganz toll finde, dass du das teilst und ich hoffe, ihr da draußen wisst das auch zu schätzen und geht damit sorgsam um und ja, empfehlt unseren Podcast weiter und ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und
wünsch
ein tolles Konzert.
Auch. Dankeschön. Bis morgen. Und bis morgen. Bald da draußen, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Meine Probation? Probation?
Probatorik?
Probatorik. Oh Mann, meine Nachbarn sind hier voll im Garten zugange und ich bin die sind ganz fleißig und wir sind es noch gar nicht. Oh. Egal, die Leute da draußen, bitte unterstützt mich. Ich habe noch ein paar Wochen Zeit. Die heißt.
Weiß ich nicht.
Ich leider auch nicht, aber.
Woher sollen wir wissen, wie unsere Folge heißt?
Ja. So ist, wenn ich abmoderiere.